Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin wie immer eure Melli.
Und ich bin Foxy.
Und wie alle zwei Wochen, es ist immer das Gleiche, kommen wir mit einem neuen Überthema und einem neuen Buchstaben um die Ecke. Und heute ist Fuxi dran mit einem Überthema, das ich noch nicht kenne oder vergessen habe. Wir wissen es beide nicht mehr.
Das ist tatsächlich bei uns auch jedes Mal das Gleiche im Pre-Talk. Habe ich dir schon das Überthema verraten eigentlich?
Aber ich liebe es ja auch, mich überraschen zu lassen, was jetzt um die Ecke kommt. Manchmal brennt es mir auch unter den Fingernägeln, dir zu erzählen, worum es geht, auch schon bevor wir hier sitzen und aufnehmen. Aber ich will mir das immer für die Aufnahme aufsparen und einfach genauso überrascht sein wie ihr da draußen.
Genau. Also ihr seht es schon, wie immer, im Folgentitel. Wir sind bei I wie Island.
Ah, okay. Nein, ich glaube, du hast es mir noch nicht verraten.
Ich glaube auch nicht. Also wie ihr seht, kann ich mich auch nicht daran erinnern, ob ich das schon geteilt habe oder ob ich dann doch mit Freunden drüber gesprochen habe. Interessant fand ich aber, dass ein Arbeitskollege von mir tatsächlich kürzlich dort war. Also für mich war das immer ein Ort, wo ich gerne hinreisen möchte. Mhm. Aber wenn ich dann doch Urlaub habe, zieht es mich dann doch eher in die Wärme.
Geht mir absolut genauso. Wenn ich sehe, dass jemand dort ist und die Fotos sehe und Videoaufnahmen, denke ich mir so, boah, was eine krass schöne Landschaft. Dann stelle ich mir mich selber vor, wie ich dann da in meinen Wanderklamotten durch den Schnee stiefel und so weiter. Aber selber buchen, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ist immer so ein kurzer Anflug. Ich möchte das unbedingt, aber mach's dann doch nicht.
Ja, ich war auch generell noch nie in Skandinavien. Hatte das ja für dieses Jahr geplant, aber das klappt ja leider alles doch nicht so. Aber vielleicht ein andermal. Also, ich wollte dich nämlich fragen, warst du schon mal dort? Die Frage hat sich jetzt erübrigt. Ich war tatsächlich nur einmal am Flughafen als Zwischenstopp in die USA und dann auf dem Rückweg. Also, zählt gar nicht.
Nee, nicht ganz. Ich überlege gerade, ob ich da auch mal irgendwie zwischengelandet bin, aber nein, das war in Helsinki, das ist wo ganz anders.
Genau. Also steigen wir wie immer ohne große Umschweife in den heutigen Fall ein. Island ist ein Inselstaat, der im Nordatlantik liegt und bietet eine beeindruckende Natur, die von Vulkanen, Gletschern, Geysiren, heißen Quellen und endlosen Landschaften geprägt ist. Die Einwohnerzahl beträgt rund 330.000, was es zu einem der am dünnsten besiedelten Ländern der Welt macht. Island gilt als eines der sichersten und friedlichsten Länder der Welt, mit einer der niedrigsten Mordraten weltweit. Nur durchschnittlich 1,8 Morde pro Jahr und es gab sogar Jahre ohne einen einzigen Mordfall.
Oh, krass.
Es ist generell äußerst unwahrscheinlich, dort Opfer eines Verbrechens zu werden. Und obwohl der Waffenbesitz in privaten Haushalten hoch ist, werden Waffen hauptsächlich für die Jagd genutzt. Doch dahingegen ist die isländische Polizei nicht bewaffnet, sondern verkörpert eine friedliche Autorität, die auf Vertrauen und Zusammenarbeit basiert.
Ja gut, das funktioniert natürlich in so einem Land, wenn da wirklich so wenig Morde und Gewalttaten passieren, dann kannst du das, glaube ich, machen, als Polizei unbewaffnet rumlaufen. Das würde jetzt in manchen anderen Ländern nicht funktionieren.
Ja, genau. Es ist immer die Frage, was ist zuerst passiert? Also was war zuerst da? Es gibt tatsächlich auch keine spezielle Mordkommission. Und auch kaum Rechtsanwälte, die sich auf Strafrecht spezialisiert haben, da es einfach zu wenig Fälle gibt. Außerdem, das fand ich auch einen sehr interessanten Fakt, verfügt Island als einziges NATO-Mitglied über keine eigene Armee. Island ist ein Ort, an dem sich die Ruhe der Natur, die ich ja gerade beschrieben habe, mit der Gelassenheit der Menschen vereint. Es ist ein Ort, an dem die Menschen ihre Haustüren nicht abschließen und Nachbarn einander unterstützen und helfen. Man sieht sich einfach als Teil einer Gemeinschaft. Man fühlt sich jederzeit und überall sicher. Bis zum Jahr 2017.
Cliffhanger. Also so wie du das beschreibst, zieht mich das jetzt gerade doch ziemlich dahin, so mit der ganzen Landschaft. Aber ich bin mal gespannt, ob das jetzt auch nach dem Fall so sein wird.
Und ich habe mir auch wieder so einen Fall ausgesucht. Da war ich auch wieder so berührt, weil ich da wieder irgendwie einen Bezug zu hatte. Aber ihr werdet sehen, was ich meine. Es war ein kalter Samstagmorgen, der 14. Januar 2017, kurz nach 5 Uhr. Islands Hauptstadt Reykjavik befindet sich mitten im Winter. Die Sonne schien gerade mal 5 Stunden am Tag. Inmitten dieser Kälte und Dunkelheit ging eine junge Frau durch die Straßen von Reykjavik. Die rotbraunen Haare von Birna Jensdottir, eine 20-jährige Verkäuferin, wehten im Wind. Sie trug schwarze Doc Martens-Stiefel, schwarze Jeans, einen hellgrauen Pullover und eine schwarze Fleecejacke, die sie trotz der beißenden Kälte offen trug. Ein paar weiße Kopfhörer baumelten um ihren Hals. Birna hatte die Stunden zuvor im Hura verbracht, einem beliebten Indie-Club in der Stadt. Mit ihren Freunden, unter ihnen ihre enge Freundin Mathildur, hatte sie zuvor in einer Bar Karten gespielt, getrunken und bis in die frühen Morgenstunden getanzt. Doch als ihre Freunde gegen 2 Uhr beschlossen, nach Hause zu gehen, entschied sich Birna, noch eine Weile zu bleiben, alleine.
Das ist auch so eine Sache, die würde ich niemals machen.
Ich habe es schon mal gemacht, aber ich weiß auch nicht, was mit mir los war, weil es einfach so lustig war.
Ich weiß nicht, ich bin dann immer irgendwie so, die anderen gehen so, nee, dann gehe ich jetzt auch nach Hause. Also am besten ist es eigentlich immer, wenn man nach Hause geht, solange es noch schön ist. Und ich habe das Gefühl, wenn dann alle weg sind, dann wird es irgendwann nicht mehr so schön und dann wirft das auch so einen traurigen Schatten auf den Abend.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber manchmal wollen die anderen dann gehen, wenn man irgendwie gerade voll Spaß hat und so.
Ja, ich habe eine Freundin, die macht das immer. Ich liebe sie dafür, ich liebe sie dafür. Wir haben zusammen studiert und wir waren wirklich sehr viel feiern während des Studiums. Und es war immer so witzig, wenn wir unterwegs waren, selbst wenn ich dachte, sie geht nach Hause, hat sie dann irgendwie irgendwen noch kennengelernt und ist dann nochmal weitergezogen. Und am nächsten Morgen hat sie plötzlich Leute begrüßt in der Uni, die ich noch nie gesehen habe, noch nie mit denen ein Wort gesprochen habe. Ich so, hä, woher kennst du die? Ich so, mit denen war ich noch bis heute Morgen feiern. Ich so, wie geil bist du eigentlich? Also ich liebe sie dafür, es ist wirklich so eine geile Eigenschaft. Ich hätte gerne mehr davon, aber nee, dafür bin ich dann irgendwie zu langweilig.
Du so, werde ich jetzt ersetzt? Ja, also Birna hat sich dazu entschieden, noch länger zu bleiben als ihre Freunde. Die sind um 2 Uhr morgens gegangen. Und als der Club schließlich um 5 Uhr morgens schloss, machte sich auch Birna auf den Heimweg. Einen Weg, den sie sehr gut kannte und schon oft allein genommen hatte, nachdem sie ausgegangen ist. Sie kaufte sich eine Falafel-Pita beim Imbiss Alibaba und stellte langsam die Laugavego entlang. Das war die Haupteinkaufsstraße von Reykjavik, deren Name der Weg der heißen Bäder bedeutet. Birna war sichtlich betrunken, ließ an einer Stelle Münzen fallen und stieß mit einem Fremden auf dem Bürgersteig zusammen. Die Überwachungskameras der Läden zeichneten jeden ihrer Schritte auf, als sie an den leuchtenden Schaufenstern vorbeiging, bis sie schließlich in eine schmale Gasse abbog, die zum Meer hinunterführte. Irgendwo auf diesem einsamen Weg kreuzte sie das Schicksal, das eine Kette von Ereignissen in Gang setzen wird, die Island für immer verändern sollten.
Also ich kann auf jeden Fall verstehen, weshalb du dich mit dem Fall related fühlst, weil, so wie du das gerade beschrieben hast, das kann ich absolut nachvollziehen. Also irgendwie so nach einem Clubbesuch, nach einem Barbesuch, frühmorgens, dann holst du dir noch so einen geilen, was war das, Rap oder so?
Pita,
ja, und läufst betrunken nach Hause. Also ich glaube, so gut wie jeder kann sich das irgendwie vorstellen.
Voll, ja, und auch einfach dieses ganz normale Ausgehabend und ja. Am nächsten Morgen erschien Birna nicht zu ihrer Schicht, was äußerst ungewöhnlich war. Normalerweise war sie zuverlässig und pünktlich, selbst wenn sie am Vorabend ausgegangen ist. Ihre Kollegin Maria versuchte sie zu erreichen, aber Birnas Handy war ausgeschaltet. Das war ein beunruhigendes Zeichen, da ihr Telefon nie ausgeschaltet war. Als Maria die Freundinnen, mit denen Birna unterwegs war, kontaktierte und dann erfuhr, dass sie auch nicht bei ihnen übernachtet hatte, breitete sich langsam Panik unter ihren Freunden aus. Sie hatten alle angenommen, dass sie nach dem Club nach Hause gegangen war. Birna lebte zusammen mit ihrem Vater und ihrer Katze in Breitholt, einem Vorort von Reykjavik. Aber dort war sie auch nicht. Die Sorge wuchs noch weiter, als Birnas Mutter, Silla Hjernstottir, ebenfalls von ihrer Tochter, nichts hörte. Birna war unabhängig und verantwortungsbewusst und es war untypisch für sie, ihren Eltern nicht zu erzählen, wo sie sich aufhielt. Und als Birnas Smartphone weiterhin ausgeschaltet blieb und sie weder bei ihren Freundinnen noch bei ihren Eltern auftauchte, wurde sie am Samstagabend offiziell als vermisst gemeldet. Die Mutter veröffentlichte einen verzweifelten Facebook-Post über das Verschwinden ihrer Tochter, der sich auch rasch verbreitete. Birnas jüngerer Bruder ging abends ins Hura und zeigte den Mitarbeitern Fotos von ihr. Auch er war außer sich vor Sorge. Doch trotz der gemeinsamen Bemühungen von Familie, Freunden und der Öffentlichkeit blieb Birna spurlos verschwunden. Und auch hier wieder hat man sich gefragt, war sie eine Ausreißerin? Ist sie mit jemandem durchgebrannt? Wollte sie einfach von zu Hause weg? Aber das passt überhaupt nicht zu ihr. Sie war glücklich, hatte viele Freunde und wollte sogar mit ihnen einige Wochen später nach New York reisen.
Also es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Passt ja nicht ins Bild.
Und die Polizei begann dann mit ihren Ermittlungen. Sie hatten nicht viel Erfahrung mit solchen Fällen, da solche, wie ich ja schon gesagt habe, in diesem friedlichen Land äußerst selten vorkamen. Am Sonntagmorgen brachte ein Hinweis das erste Zeichen der Hoffnung. Birnas Handy wurde zuletzt um 5.50 Uhr in der kleinen Hafenstadt Hafnarfjörður, etwa 20 Minuten südlich von Reykjavik, geortet. Seitdem gab es aber keine Signale mehr. Entweder wurde es ausgeschaltet oder beschädigt. Sofort machten sich Berners Familie und ihre Freunde auf den Weg dorthin, um das Gebiet abzusuchen. Sie klopften an die Türen der Bewohner, doch es gab keine Spur von ihr. Am Sonntagnachmittag wurden die Medien auf Berners Verschwinden aufmerksam. Die verzweifelte Mutter gab Interviews und ihr Aufruf wurde von den beiden größten Nachrichtensendern in Island übertragen. Sie sagte in einem emotionalen Appell, Berner würde nicht einfach so alleine verschwinden. Für mich ist ziemlich klar, dass sie in Gefahr ist. Wenn Sie Berner gefangen halten, bitte lassen Sie sie frei. Dieser öffentliche Appell setzte dann die Polizei unter Zugzwang. Die Polizei von Reykjavik hielt dann eine Pressekonferenz ab, was äußerst ungewöhnlich war. Normalerweise war die Polizei gegenüber den Medien zurückhaltend, doch diesmal waren sie offen, ehrlich und mitfühlend. Kriminalhauptkommissar Grímur Grimsson wurde dem Fall zugeteilt. Er war ein erfahrener Polizist, der jedoch wenig Erfahrung mit Mordfällen hatte.
Ist ja auch nicht verwerflich, wenn es wirklich so wenig Morde gibt oder vermeintliche Morde. Man weiß ja noch nicht, was passiert ist, aber sie ist ja verschwunden, was sehr ungewöhnlich ist und dass sie sich überhaupt nicht meldet, ist ja auch sehr, sehr komisch. Aber ich finde, das kann man der Polizei gar nicht vorwerfen, dass sie da unerfahren ist, weil die haben keine Mordkommission, die haben wenig Erfahrung darin. Bei 1,8 Morden, glaube ich, pro Jahr hast du gesagt oder so?
Genau.
Brauchst du ja auch nicht unbedingt eine Mordkommission. Und vor allem denke ich mir auch, dass wahrscheinlich die meisten Taten dann eher so, wie soll ich sagen, Taten im Bekanntenkreis irgendwie sind.
Aus Leidenschaft oder mit persönlichem Motiv.
Genau, mit einem persönlichen Motiv und nicht so aus dem Nichts. Da ist eine Frau, die verschwindet einfach mitten in der Nacht. Es gibt keinen Anhaltspunkt, keinen möglichen Täter. Keine Verwandten oder Freunde oder Ex-Liebhaber, die da irgendwie direkt in den Fokus der Ermittlungen geraten. Das ist schon eine sehr, sehr schwierige Situation.
Ja, auf jeden Fall. Suizid schloss Berners Familie auch aus. Ich habe das ja schon gesagt, wie sie beschrieben haben. Sie war eine lebenslustige Person. Sie sagten auch, dass sie keine Drogen nahm oder mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Auch ein Unfall konnte ausgeschlossen werden, weil sie nicht ins Krankenhaus eingeliefert wurde und auch keine junge Frau, die ihr irgendwie ähnlich sah oder so. Die Suche nach Berner mobilisierte die ganze isländische Gemeinschaft. 700 Freiwillige des isländischen Search and Rescue Teams durchkämmten das Gelände mit Spürhunden, Fahrzeugen, Drohnen und Hubschraubern. Suchplakate mit Bildern von ihr waren überall zu sehen. Alter 20, Gewicht 70 Kilo, Größe 1,70 Meter, Haare rötlich-braun mit Pony. Und anhand der Überwachungskameras in der Einkaufsstraße konnte die Polizei ihren Heimweg rekonstruieren. Ich habe ja schon beschrieben, wie sie da lang lief. Diese Beschreibung habe ich auch aus den Überwachungsaufnahmen. Und um 5.25 Uhr bog sie in eine Seitenstraße ab, wo dann auch die Videoüberwachung endet und selbst die Spürhunde dann anhielten.
Ach so, danach konnten die nichts weiter erschnüffeln, sage ich mal. Auch komisch. Also vielleicht ist sie dann mit einem Wagen weggefahren.
Ihr wisst, Maddie hat einen True Crime Podcast und hat so Erfahrungen damit gesammelt.
Ja, das wäre auf jeden Fall das Einzige, was Sinn ergeben würde, weshalb dann plötzlich die Spur weg ist.
Manchmal denke ich echt, wir müssten umsatteln beruflich, denn nur 30 Sekunden später bog ein roter Kia Rio in dieselbe Straße ein. Doch man konnte auf den Aufnahmen aufgrund der Qualität das Kennzeichen nicht richtig erkennen. Und die Fahrzeugdatenbank gab auch wenig Hoffnung, denn es gab über 100 Autos des gleichen Modells und Farbe in Island. Am Montag, dem 16. Januar, hielt die Polizei eine weitere Pressekonferenz ab, um die Suche nach Berner zu intensivieren. Die Polizei postete dann auch auf ihren Social-Media-Kanälen Ausschnitte aus den Überwachungskameras. Währenddessen waren zwei Brüder in der kleinen Hafenstadt auf eigene Faust auf der Suche nach Berner. Sie durchkämmten ein eingezäuntes Gebiet mit Öltankern und machten eine Entdeckung. Ein paar Schuhe. Schwarze Doc Martens. Daraufhin wurden Taucher und Drohnen eingesetzt, um die Gegend zu durchsuchen. Doch ohne Erfolg. Und als die Polizei dann die Überwachungsaufnahmen am Hafen sichtete, stieß sie auf einen weiteren Hinweis. Am frühen Morgen des 14. Januars, das war der Samstag von Berners Verschwinden, hielt ein roter Kia Rio an einem Fischtrawler. Er trug den Namen Pola Nanok. Ein Mann stieg torkelnd aus und das Auto fuhr wieder weg. Doch dieses Mal war das Kennzeichen des Autos erkennbar. Einige Stunden, bevor die Ermittler auf die Überwachungsaufnahme stießen, hat die Pola Nanok von diesem Hafen abgelegt, in den Atlantik von Island Richtung Grönland. Die Besatzung sollte eigentlich einen Tag zuvor aufbrechen, doch zwei Crewmitglieder hatten sich verspätet. Nikolai Olsen und Thomas Möller-Olsen.
Brüder.
Sie haben den gleichen Nachnamen, aber sind nicht verwandt.
Okay.
Die beiden sind durch ihre Arbeit auf dem Fischtrawler schon öfter in Reykjavik gewesen und hatten sich, wie fast jedes Mal, wenn sie dort waren, ein Auto gemietet. Die Nacht verbrachten die beiden in den Kneipen der Stadt. Sie tranken reichlich Alkohol, Bier, Jägermeister Red Bull, bis Nikolai schließlich gegen 5 Uhr morgens aus einer Bar geworfen wurde, weil er am Tisch eingeschlafen war. Eine Stunde später wurde Nikolai von einem Seemann gesehen, wie er an dem Hafen auf die Puna Nanok torkelte. Gegen Mittag kehrte auch Thomas zurück zum Schiff, warf seine Kleidung in die Waschmaschine und legte sich dann in seine Kabine, um seinen Rausch auszuschlafen. Am Samstagnachmittag scherzten die anderen Crewmitglieder der beiden noch über ihre nächtlichen Abenteuer. So von wegen, warum seid ihr denn so spät zurückgekommen? Habt ihr ein paar Frauen aufgerissen? Nikolai sagte, er hat einen Filmriss und kann sich an nichts erinnern.
Zu dem Zeitpunkt war aber noch nicht bekannt, dass Birna verschwunden war, richtig?
Genau. Und das sind auch Leute, die auf dem Schiff arbeiten, da angelegt hatten und abgereist sind. Das waren jetzt nicht Leute aus Island, Locals, die dann genau die Medien verfolgen. Der Kapitän, der Puna Nanok, war überhaupt nicht darüber erfreut, also dass die beiden auch einfach zu spät gekommen sind. Und es war ihnen auch nicht gestattet, sich zu betrinken. Doch schließlich sind die dann, mit einem Tag Verspätung, Samstagnachmittag in See gestochen. Die Ermittler schauten sich jetzt natürlich den roten Kia Rio an, mit dem Kennzeichen, was sie jetzt hatten. Das Auto gehörte zu einem Autoverleih und der letzte Mieter war Thomas Olsen.
Ich wollte gerade scherzen, die Olsen Twins.
Ja, habe ich aber auch voll dran gedacht. Mittlerweile hatte eine kleine Familie das Auto gemietet, doch die Polizei beschlagnahmte es dann natürlich. Das Fahrzeug wurde dann untersucht und man konnte feststellen, dass es extrem gereinigt worden ist und auch die Familie berichtete von einem beißenden Chemikaliengeruch.
Mhm.
Die forensische Spurensicherung entdeckte dann auch weggewischte Blutspritzer und sogar eine ganze Blutlache unter den Sitzpolstern. Daraufhin wurden Blutproben davon mit Birners DNA mit oberster Priorität nach Schweden geschickt, da Island kein eigenes forensisches Labor besitzt. Warum auch? Nach 26 Stunden kam dann die traurige Gewissheit. Das gefundene Blut im Auto war das von Birna. Doch eine Verhaftung von den Crewmitgliedern war nicht so einfach wie gedacht. Die Puna Nanok war nicht mehr in isländischen Gewässern, sondern auf dem Weg nach Grönland, einem dänischen Gebiet. Deswegen wurde die dänische Polizei alarmiert und sie schickte ihre Spezialeinheit auf ein Schiff der dänischen Küstenwache, um die Puna Nanok zu stoppen. Währenddessen bekam ein isländischer Journalist davon Wind, dass die Puna Nanok etwas mit dem Verschwinden von Birna zu tun hatte. Und er kontaktierte über eine Facebook-Gruppe die Besatzung. Er schrieb ihnen eine Nachricht und fragte nach dem roten Kia Rio.
Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade gut finden soll oder einfach eine sehr bescheuerte Idee, weil je nachdem, wie close die ja miteinander sind, könnten die ja die Verdächtigen irgendwie warnen oder das irgendwie zum Thema machen auf dem Schiff und dann sind die Olsen Twins gewarnt.
Ja, vor allem weiß er ja gar nicht, wen er da anschreibt.
Eben, also die könnten das ja direkt lesen und dann gehen die irgendwo anders schon von Bord oder nehmen sich ein, wie heißen die hier, die
Rettungsboote.
Die Rettungsboote und machen sich irgendwie auf eine einsame Insel da im Atlantik.
Ja, oder besprechen sich. Was könnte unsere Version sein, unsere gemeinsame Version? Und was könnte unser Alibi sein?
Also klar, Journalist, der muss irgendwie bohren und der riecht eine Story, aber mal bitte zwei Schritte weiterdenken. Was kann das mit den Ermittlungen machen? Was löst das aus?
Aber wahrscheinlich haben die Journalisten auch keine Erfahrung mit solchen Fällen.
Stimmt, stimmt.
Ja, aber logisches Mitdenken, ne? Aber der Kapitän reagierte sofort. Er erzählte der Crew, dass es einen Motorschaden gebe, änderte die Route und machte Kurs zurück nach Island. Gleichzeitig stellte er das WLAN an Bord ab, damit keine Informationen die Besatzung mehr erreichte.
Okay, wenigstens einer, der mitdenkt.
Als die Puna Nanok fast die isländische Küste erreichte, waren die Helikopter der isländischen Polizei mit ihrer Spezialeinheit, der Viking Squad, bereits auf dem Weg. Das sogenannte Viking Squad Team ist die einzige bewaffnete Spezialeinheit innerhalb der isländischen Polizei, die eigentlich zur Terrorismusbekämpfung eingesetzt wird.
Die haben da bestimmt aber auch nicht viel zu tun, oder?
Weiß ich gar nicht. Also vielleicht ist das auch, boah, ich bin gar nicht im Thema, Pflicht, sowas zu haben, als Teil der NATO auch.
Stimmt, kann sein. Aber stell dir mal deren Alltag vor in der Arbeitswelt. So, was machen die den ganzen Tag, außer trainieren? Die trainieren auf ein Szenario, was wahrscheinlich nicht eintreffen wird. korrigiert uns, vielleicht ist da schon was passiert. Dafür reicht meine Allgemeinbildung nicht, aber gerade versucht mich da in ihre Arbeitswelt hineinzuversetzen.
Ja, ich finde es halt so interessant. Es gibt halt keine bewaffnete Einheit, aber das ist die einzige bewaffnete Einheit und die wurde tatsächlich dahin geschickt.
Mhm.
Diese Spezialeinheit übernahm die Kontrolle über das Schiff und nahm die Verdächtigen dort fest. Es wurden 2 Crewmitglieder wegen Verdachts auf Beteiligung am Verschwinden von Burner festgenommen und ein 3. wegen Drogenbesitzes. Auf dem Schiff wurde nämlich eine große Menge Haschisch, ganze 23 Kilo, gefunden.
Das ist aber schon Schmuggel, oder?
Ja, ja, deswegen. Also, sagen wir, eine erhebliche Menge.
Also nicht hier Eigenbedarf.
Alle wurden getrennt voneinander festgehalten, damit, ja, sie sich eben nicht absprechen können. Die Polar Nano kehrte also nach Reykjavik zurück und legte am Mittwoch um 23 Uhr im Hafen an und das gesamte Gebiet wurde abgeriegelt. Ein groß Aufgebot der Polizei war vor Ort. Bei der Durchsuchung der Kajüten machte die Polizei bei Thomas Olsen eine schockierende Entdeckung. Sie fand Burners Führerschein in seinem Mülleimer.
Gut, dass sie ihn gefunden haben, aber dumm. Einfach dumm.
Und nun begannen auch internationale Medien über den Fall zu berichten. Und sie stellten auch Spekulationen über das Schicksal von Burner auf. Und bei den Verhören der beiden Verdächtigen, Nikolai Olsen und Thomas Moller Olsen, gaben die beiden widersprüchliche Aussagen ab. Nikolai behauptete, er könne sich aufgrund seines starken Alkoholkonsums nicht richtig erinnern. Er behauptete, dass er und Thomas 2 Frauen in den Mietwagen mitgenommen hätten und eine von ihnen sei Burner gewesen. Er hätte aber auf der Fahrt zum Hafen geschlafen und Thomas hätte ihn gegen 6 Uhr abgesetzt. Man sieht ja auch auf den Überwachungskameras einen torkelnden Mann aus einem Auto steigen und dann auf die Polar Nanook gehen. Thomas sagte aus, dass er und Burner sich geküsst haben und er die beiden Frauen später in einem Kreisverkehr abgesetzt hat. Doch je länger er befragt wurde, desto mehr Ungereimtheiten tauchten in seinen Aussagen auf. Er kam ja erst mittags wieder zurück zum Schiff. Er hatte aber gesagt, er ist eine Stunde später wieder zurückgekehrt, nachdem er die beiden abgesetzt hatte. Dann hat er gesagt, er hat im Auto geschlafen und ist deswegen erst mittags zurückgekehrt. Der Kilometerstand von dem Kia zeigt aber, dass er eine lange Strecke gefahren sein muss. Unterdessen sagten Augenzeugen aus, dass sie Thomas dabei gesehen haben, wie er am Morgen noch Reinigungsmittel gekauft und das Auto gereinigt hatte. Er sagte, er hätte das getan, weil sich jemand im Auto übergeben hat. Doch die forensische Untersuchung hat ja gezeigt, dass da nichts Erbrochenes ist, sondern Blut. Und dann wurde Thomas auch physisch untersucht und man fand an seinem Körper zahlreiche Kratzer, die auf einen Kampf hindeuten. Und es stellte sich ja immer noch die Frage, ob Burner noch lebte oder tot war.
Ja.
Man hat sie ja nicht gefunden. Deswegen setzten Hunderte von Freiwilligen die Suche nach ihr weiter fort. Am 22. Januar 2017 flog ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera über die steinige Küste von Reykjanes, einer kleinen Halbinsel südlich der Hauptstadt. Und in der Nähe eines orangefarbenen Leuchtturms wurde dann die nackte Leiche von Burner angespült. Das war 8 Tage, nachdem sie vermisst worden war. Und die Obduktion offenbarte dann grausame Details. Burner wies zahlreiche Gesichtsverletzungen auf, sie wurde gewürgt und geschlagen. Es wurde aufgrund des Zustandes der Leiche nicht mehr eindeutig festgestellt werden, ob sie vergewaltigt wurde. Und als wäre das alles nicht schlimm genug, sie lebte wahrscheinlich noch, als sie ins Meer geworfen wurde. Und sie ertrank dann schließlich. In den Tagen nach dem Fund stand ganz Island still. Trauer und Anteilnahme durchdrangen die gesamte Bevölkerung, aber nicht nur in Island, sondern auch in Grönland. Für eine Mahnwache versammelten sich 10.000 Menschen in der Straße, in der Burner das letzte Mal gesehen wurde. An der Trauerfeier nahmen 2.000 Menschen teil, darunter der Präsident und der Premierminister. Alle Fahnen im Land wehten auf Halbmast als Zeichen der Trauer für das verlorene Leben einer jungen Frau. Ein Journalist, der für die Zeitung Stundin über den Fall berichtete, sagte, die meisten Verbrechen, die in Island passieren, sind Verbrechen aus Leidenschaft. Das hast du ja schon gesagt, Melina. Täter seien oft eifersüchtige Ex-Partner, wütende Ehemänner. Aber der Gedanke, dass eine junge Frau entführt, misshandelt und ins Meer geworfen wurde, das war ein Schock für die Nation.
Das kann ich mir total vorstellen. Also ich meine, egal wo das passiert, es ist immer schlimm. Aber wenn das einfach sowas Ungewöhnliches ist, das ist nochmal irgendwie krasser. So, also auch allein jetzt, wenn ich darüber nachdenke, allein von einem Club nach Hause zu laufen, das würde ich zum Beispiel hier niemals machen. Taxi, immer Taxi. wenn ich allein unterwegs bin, ich laufe nicht alleine nach Hause. Aber dort in Island, wenn man weiß, wie sicher es eigentlich ist, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch überhaupt keine Gedanken gemacht. Und wenn sie das auch schon so oft alleine gemacht hat, nach dem Club alleine nach Hause zu laufen, nee, macht mich einfach sprachlos.
Ja, und eben, weil es da keine Verbindung gibt zwischen den beiden, war es ja so willkürlich. Also wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort sein.
Mhm.
Und es war wirklich so, dass alle sich sicher fühlten. Also Frauen liefen, ohne sich auch nur einen Gedanken machen zu müssen, spät abends, nachts oder morgens zu Fuß nach Hause.
Mhm. Hast ja auch gesagt, dass die Türen nicht abgeschlossen waren und dass das völlig normal war.
Ja, und was viele auch gemacht haben, ist einfach bei Fremden ein kurzes Stück mitzufahren.
Mhm.
Es gibt auch einen Uber-ähnlichen Dienst namens Skutlara oder so. Das ist eine Facebook-Gruppe, in der Menschen Fremden, die durch die Stadt fahren, eine Mitfahrgelegenheit anbieten oder sie darum bitten.
Also ein bisschen wie BlaBlaCar, aber wahrscheinlich umsonst.
Ja, also umsonst oder zu niedrigeren Preisen als bei offiziellen Taxen.
Mhm.
Und nach dieser ganzen Geschichte wurde dann noch eine Version nur für Frauen eingerichtet. Und vorher sah man da keinen Bedarf.
Mhm.
Und seitdem wurde auch die Zahl der Überwachungskameras in Reykjavik erhöht.
Aber bisher hat man ja irgendwie nur die Verbindung zu einem der beiden. Ich vergesse den anderen Namen, für mich sind es die Olsen Twins. Aber also bisher ist ja irgendwie Thomas. Nur Thomas im Radar quasi der Beamten. Was ist denn mit dem anderen?
Genau. Nikolai Olsen saß auch in Untersuchungshaft vorübergehend, aber wurde dann mangels Beweisen Anfang Februar entlassen.
Okay.
Deswegen begann der Prozess im August 2017 nur für Thomas Moller Olsen. Und die Beweise gegen ihn, wir haben das ja schon gehört, waren erdrückend. Ihm wurde schon vorher in Grönland von einer anderen Frau vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Aber da gab es nicht genügend Beweise und er war auch wegen Drogenbesitzes vorbestraft.
Mhm. Und er hatte doch auch von einer anderen Frau gesprochen, die sie mitgenommen haben sollen. Gab es die überhaupt oder war das einfach nur Teil seiner Story?
Man hat auf jeden Fall nichts mehr von einer anderen Frau gehört und man hat auch nichts irgendwie gesehen auf den Kameras.
Mhm, okay.
Man hat ja ihren Führerschein in seinem Mülleimer gefunden. Auf diesen waren auch seine Fingerabdrücke. Auf den Schnürsenkeln von seinen Schuhen wurde die DNA von Birna gefunden und auf seiner Jacke dann auch Blut von ihr.
Mhm.
Er wurde im Vorfeld 9-mal befragt und er erzählte immer die gleiche Geschichte, die auch schon nicht mit den Beweisen übereinstimmte. Und vor Gericht änderte er dann plötzlich auch seine Aussage und behauptete, dass an dem Morgen nicht Nikolai ausgestiegen ist aus dem Auto, sondern er. Aber trotzdem konnte das Gericht, egal ob das jetzt stimmt oder nicht, die anderen belastenden Beweise nicht ignorieren.
Mhm, ja klar.
Deswegen fällte das Gericht dann auch das Urteil. 19 Jahre Haft wegen Mordes an Birna und wegen Drogenschmuggel.
Ach, das war er auch? Oder hat er auch Drogen geschmuggelt?
Auf jeden Fall war das Urteil.
Ach,
also
krass.
Hing er da irgendwie auch mit drin.
Okay. Wurde wahrscheinlich bei ihm mit in der Kajüte gefunden.
Ja. Der Verteidiger legte Berufung ein, doch diese wurde im Jahr 2019 abgelehnt. Seitdem verbüßt er seine Strafe in Dänemark. Er war ja Grönländer, sagt man das so?
Ja.
Ich habe es ja schon eingangs gesagt, solche Fälle mit jungen Frauen, die nachts nach Hause laufen alleine, sich nichts dabei denken, die einen Weg gehen, den sie kennen, sich sicher fühlen, die berühren mich nochmal so, weil es hätte auch eine von uns sein können.
Mhm.
Egal wo.
Ja, absolut. Und ich finde halt, habe ich auch vorhin schon gesagt, einfach die Tatsache, dass es eigentlich so ein sicheres Land ist, dann nochmal die Tatsache viel schockierender. Also es hört sich so blöd an, weil egal wo das passiert, ist das natürlich immer schlimm. Aber ja, wenn du dich einfach so absolut sicher fühlst und überhaupt keinen Gedanken daran verschwendest, dass dir was passieren könnte, da gibt es ja noch diese Mitfahrgelegenheits-Facebook-Gruppe und so und dann, keine Ahnung, vielleicht ist sie auch einfach bei den Männern eingestiegen, weil sie dachte, ja, klar, dann bringen die mich jetzt nach Hause, es ist super kalt, ich will einfach nur heim nach meinem Falafelpide und ins Bett und morgen arbeiten und dann gerätst du einfach genau an die falsche Person.
Ja, und eben dieser Fakt, es hätte deine Schwester sein können, deine Tochter, deine Freundin, wurde dann auch Ich bin Birna auf Isländisch zum Trend in den sozialen Medien. Es hätte einfach jede sein können. Sie war einfach so jung und hatte ihr ganzes Leben noch vor sich. Und ich finde das dann immer so, oh, nicht, dass es bei Älteren jetzt weniger schlimm wäre, aber es ist so, ne, wo man sich halt wirklich irgendwie wiedersieht, wiederfindet.
Ja. Sie hatte die New York-Reise geplant und war zuverlässig, war arbeiten. Und das ist halt wirklich so ein Mädchen, wo wir uns halt alle irgendwie wiederfinden können. Also wir Frauen.
Ja. Ja, und das war der Fall, der Island seitdem verändert hat.
Ja, finde ich wirklich einen sehr, sehr bewegenden Fall. Habe ich auch noch nichts von gehört, was mich total wundert, weil wenn du auch sagst, es war so ein oder ist so ein Trend, ich bin Birner auch in Island und wahrscheinlich auch drüber hinaus. Finde ich krass, dass ich das noch nie irgendwie mitbekommen habe, auch nicht am Rande. Aber umso wichtiger, dass du darüber gesprochen hast und auch krass, dass du einen Fall aus Island gefunden hast, den man erzählen kann, weil bei so wenig Morden ist das ja nichts Regelmäßiges. Und ich möchte mal ganz kurz appreciaten, wie gut du diese ganzen Namen ausgesprochen hast. Sorry, das sind für mich absolute Zungenbrecher.
Ich weiß es auch, die Währung. Kronor. Ich hätte irgendwie an Kronen gedacht. Das passt ja, irgendwie für mich in ja, den passt, Norden.
Passt irgendwie, das stimmt.
Vielleicht sind es auch Kronen, aber Kronor ist einfach nur das isländische.
Ist das isländische Wort dafür.
Vielleicht.
Nee, ich will immer noch nach Island. Ich will es immer noch sehen. Fasziniert mich total, aber man geht jetzt irgendwie, also ich finde es immer so krass, wenn wir dann so Fälle machen mit einem Land oder einer Stadt als Überthema, als Buchstaben, dann muss ich einfach automatisch immer an diesen Fall denken. Du hast mal über Oslo gesprochen, über die tote Frau im Hotelzimmer. Mhm. Wenn mir irgendjemand von Oslo erzählt, kommt mir sofort dieser Fall. Dann weiß ich nicht, wie oft, seitdem wir den Ägypten-Fall gemacht haben, mir Magdalena Juk durch den Kopf schwirrt, wenn mir jemand erzählt, er geht nach Ägypten in den Urlaub. Also es ist so, ich weiß es nicht. Wenn ich jemals nach Island fliegen sollte, dann wird das auf jeden Fall auch mit mir mitfliegen, dieser Gedanke, der Gedanke an Birna.
Ja, vor allem ist es echt noch nicht so lange her und es gibt auch diesen Club, ne? Dann hast du diese Einkaufsstraße, du hast diesen Leuchtturm, diesen orangefarbenen.
Oh, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr bewegend alles und bin gespannt, ob ihr den Fall kanntet, ob ihr das schon gehört habt und ja, vielleicht wart ihr mal in Island und könnt uns da ein bisschen was erzählen. Wie habt ihr euch da gefühlt? Habt ihr euch auch so sicher gefühlt, wie es eigentlich da ist? Und vielleicht wart ihr auch schon im Club feiern, in dem Birna noch zuletzt war. Schreibt uns auf jeden Fall sehr, sehr gerne auf unserer Instagram-Seite. Da heißen wir Tell Me More Podcast. Oder schreibt uns auch sehr gerne eine E-Mail, wenn ihr kein Instagram und kein Facebook habt und noch über digitalen Brief mit uns kommunizieren möchtet. Dann könnt ihr das sehr gerne über tellmemorepodcast@gmail.com machen. Und wenn ihr dann schon euer Handy oder euren Laptop zur Hand habt, dann hinterlasst doch sehr gerne eine Bewertung für uns. Das könnt ihr überall tun, wo es Podcasts gibt. Und ja, vielleicht möchtet ihr uns auch ein kleines Trinkgeld dalassen. Dann wissen das regelmäßige Hörer. Natürlich könnt ihr das Ganze bei Ko-fi tun. Den Link dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wie immer zum Schluss, unsere kleine Tradition hier in diesem Podcast, habe ich eine Heldentat für euch mitgebracht. Diesmal aus eigener Recherche. Die könnt ihr uns natürlich auch immer sehr, sehr gerne schicken. Da freuen wir uns, wenn ihr selber eine Heldentat erlebt habt oder jemand, den ihr kennt, eure Eltern, eure Freunde, eure Verwandten oder ihr habt selber irgendwo eine Heldentat in der Zeitung gelesen, dann schickt uns das wie immer sehr, sehr gerne zu. Heute, wie gesagt, habe ich euch eine mitgebracht und konnte da natürlich sehr relaten bei der Überschrift, nämlich steht hier: Kampfsportler stoppen Messerstecher von Zürich. Und da muss ich natürlich weiterlesen, weil ich würde mich jetzt auch mal ganz großzügig als Kampfsportlerin bezeichnen. Und dann steht hier weiter: Mit ihrem beherzten Eingreifen verhindern drei mutige Passanten am Samstag vor einer Woche wohl einen Todesfall. Als ein 15-Jähriger mitten in Zürich auf sein Opfer einstach, konnten sie ihn gerade noch stoppen. Der Artikel ist tatsächlich auch erst 3 Tage alt, also das ist sehr, sehr aktuell. Der ist am 10. wurde er publiziert, am 11. wurde er nochmal aktualisiert, also am 11. März hier 2024, um mal ganz aktuell zu sein. Und ich lese mal weiter. Dank der Hilfe von 3 mutigen Passanten konnte der 15-jährige Messerstecher von Zürich aufgehalten werden. Bei einem der Helfer handelt es sich um einen Kampfsportler aus dem Kanton Neuenburg. Jetzt äußert sich der Mann namens Jannis erstmals zu den Geschehnissen am Samstag vor einer Woche. Dem Neuenburger Sender RTN erzählt der 29-Jährige, dass er nach einem Jiu-Jitsu-Wettkampf gerade in einem Restaurant saß, als jemand ins Lokal rannte und um Hilfe rief. Auf der Straße würde ein Teenager gerade auf einen Mann einstechen. Janis eilte mit zwei Freunden, die ebenfalls Kampfsportler sind, sofort aus dem Restaurant. Als sie die Lage überblickt hatten, rannte der junge Mann direkt auf den Täter zu und setzte ihn außer Gefecht, wie er erzählte. Ich habe darauf geachtet, mich nicht selber in Gefahr zu bringen. Er hatte das Messer in diesem Moment nicht mehr in der Hand. Und ich kann euch nur sagen, Leute, mit Messerangriffen ist nicht zu spaßen. Ich habe es nur mal mit einem Fake-Messer gemacht und ich war grün und blau danach. Es war mutig, aber ich bin kein Held, sagt Janis. Der Terrorist, also es ist wohl rausgekommen, dass es ein terroristischer Anschlag war, versuchte laut Janis Schilderung mehrmals aufzustehen und sich loszureißen. Ohne Erfolg. Wir haben ihm zu verstehen gegeben, dass das sinnlos ist und er sich nicht bewegen solle, sagt der Kampfsportler zum Sender. Wir haben ihn so festgehalten, dass er keine weitere Waffe aus der Tasche zücken konnte. Wir wussten nicht, ob er noch eine andere dabei hatte. Schließlich traf die Polizei ein und nahm den Täter fest. Das Opfer versuchte Janis bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wachzuhalten, indem er mit dem Mann sprach. Später begab sich Janis mit auf den Polizeiposten, wo er bis spät in der Nacht seine Aussage machte, bevor er nach Hause konnte. Für viele Jüdinnen und Juden in der Schweiz ist klar, die couragierten Helfer sind die Helden von Zürich. Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund, konnte über die Behörden Kontakt zu den Männern herstellen und ihnen einen Brief schreiben. Im Namen des SIG und der ganzen jüdischen Gemeinschaft möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre heldenhafte Tat vom vergangenen Samstag bedanken, beginnt das Schreiben. Das, was die Menschen geleistet hätten, sei wirklich außergewöhnlich und keine gewöhnliche Zivilcourage. Der Kampfsportler möchte nicht als Held bezeichnet werden. Es war eine mutige Aktion, aber ich bin kein Held. Ich bin ganz einfach ein Bürger, der einem Menschen in Not geholfen hat. Er habe nie Angst gehabt, sein Leben zu riskieren. Seine Fähigkeiten als Kampfsportler hätten ihm das nötige Vertrauen geschenkt, um einzuschreiten. Ja, das war hier meine Heldentat, die ich mitgebracht habe. Also es war wohl, das habe ich dann nachher noch gegoogelt, ein terroristischer Anschlag auf einen jüdischen Mitbürger, was halt wirklich sehr, sehr kürzlich erst passiert ist. Und
sehr aktuell ist.
Sehr aktuell ist, genau.
Ja, krass. Also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr mutig von ihm. Wie du halt auch gesagt hast, ne, trotz Training und Erfahrung ist das trotzdem eine Ausnahmesituation.
Ja, komplett. Also ich mache das ja jetzt auch noch nicht so lange, jetzt erst seit einem Jahr. Und trotzdem ist man in manchen Sachen natürlich geübter als in anderen Dingen. Und dann gibt's aber wieder so Ausnahmesituationen. Also dann kommt der Trainer plötzlich um die Ecke und sagt, ja, wir faken heute Messerangriffe. Und dann musst du halt erst mal gucken. Weil mit einem Messer bist du einfach, wie soll ich sagen?
Unterlegen.
Du bist immer unterlegen.
Ja.
Ein Messerangreifer ist immer unberechenbar. Der kann dich einfach sofort irgendwie verletzen. Und es ist immer irgendwie eine Gefahrensituation. Also er sagte jetzt zwar, dass der Täter kein Messer mehr in der Hand hatte und zu dem Zeitpunkt schon irgendwie keine Waffe mehr hatte, aber trotzdem ist es halt, der hätte auch was anderes ziehen können. Also vielleicht hat er dann kein Messer, sondern eine Schusswaffe oder so. Wer weiß.
Mhm.
Es ist halt immer krass. Aber klar hatte er irgendwie so ein Vorwissen und natürlich durch den Kampfsport, wie er da handeln muss, das wäre vielleicht bei einem unwissenden Passanten anders ausgegangen.
Und dass es dann nicht einfach, ich sag mal, nur ein körperlicher Angriff war, sondern wirklich ein terroristisch motivierter Akt, ist auch krass.
Ja, komplett. Ja, aber wie gerade schon gesagt, wir erzählen auch immer sehr, sehr gerne Heldentaten von euch. Also schickt uns die sehr, sehr gerne zu.
Und gerne, wie immer, weiterhin Fallvorschläge.
Mhm. Ja, ich würde sagen, dann beenden wir die Folge. Ich bin in 2 Wochen wieder dran mit J. Und da habe ich auch einen sehr, sehr krassen Fall für euch schon in der Pipeline. Ich verrate noch nicht zu viel. Aber es war auch ein Hörerwunsch. So viel kann ich sagen.
Okay. Und da ich kaum Nachrichten lese, finde ich es generell immer interessant, dass es anscheinend so viele Fälle gibt, die wir einfach nicht kennen.
Ja, also ich bin echt immer wieder fasziniert und wir sind ja selber immer in Recherche irgendwie auf der Suche nach neuen Fällen. Aber ihr schickt uns so krasse, spannende Fälle, wo ich mir denke, wie kann ich davon noch nicht gehört haben?
Mhm.
Wo habt ihr das bitte gehört, dass wir das noch nicht kennen? Also gefühlt kenne ich jeden True Crime Podcast, der irgendwie auf dem deutschen Markt ist und habe zumindest mal irgendwie einen Folgentitel gelesen. Aber ihr kommt echt immer mit krassen Sachen um die Ecke und dafür sind wir euch sehr, sehr dankbar, weil unsere Liste wächst und wächst und das hilft natürlich auch euch, dass dieser Podcast noch lange besteht.
Das stimmt. Also, jetzt beenden wir wirklich die Folge. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin bleibt es nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen.
Oder more Mord. Und bis bald.
Tschüss.